Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Schwarzbier.
Lecker, 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 lecker.
Ja, somit herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Ja, und wir sitzen hier schön zusammen. Prost. Und trinken erstmal ein lecker Bierchen. Ich trinke hier schön von Mönchhofs feines, helles Lager.
Ja, ich trinke das naturbelassene Schwarzbier. Mal gucken, was das kann.
Lecker. Gucken, was das kann. Und eigentlich, Sascha, hätten wir uns heute einen leckeren italienischen Wein besorgen müssen, weil wir uns nämlich heute nach Italien begeben.
Ich habe leider nur Grappa.
Schade, wir können uns ja vorstellen, dass das ein sehr italienisches Bier ist. Ich probiere nochmal. Oh ja, ich schmecke da viel Italien. Ja, ich würde sagen, wir reden da heute gar nicht lange um den heißen Brei drum, sondern legen direkt los. Wir befinden uns in Italien und schreiben das Jahr 1939. Genauer gesagt befinden wir uns in Correggio. Correggio ist eine malerische Stadt im Norden Italiens. Leonarda Cianciulli steht in der Küche und rührt in einem großen Topf, der auf dem Herd steht. Es dampft und die Masse in ihrem Topf wird mit der Zeit immer dickflüssiger. Sie ist im Begriff, Seife herzustellen. Dazu hat sie unter anderem etwa 7 Kilo Natriumhydroxid dem Gemisch hinzugefügt. Diesen Stoff braucht man, um Seife herstellen zu können. Nachdem sich der Topfinhalt in eine dunkle, dickflüssige Masse gewandelt hatte, verteilte sie diese in mehrere Eimer. Den Rest schüttet sie in eine Jauchegrube. Die hergestellte Seife verschenkt sie an Verwandte und Bekannte. Auch sonst stand sie nie ohne leere Hände da, wenn Besuch kam. Es gab stets knusprige Kekse, die sie zu Kaffee oder Tee reichte, von denen aber auch sie und ihre Kinder aßen. Für ihre Kinder wollte sie immer nur das Beste, da sie in ihrer eigenen Kindheit sich wenig geliebt und angenommen fühlte. Sie war das letzte Kind und einzige Tochter von Emilia und Mariano Cianciulli. Aber gerade das Verhältnis zu ihrer Mutter war eher schlecht. Bereits als junges Mädchen hat Leonarda 2 Selbstmordversuche hinter sich. Einmal versuchte sie sich zu erhängen, da riss allerdings das Seil. Ein anderes Mal aß sie Scherben, aber nichts passierte. Nachdem ihr Vater gestorben war, verschlechterte sich ihr Verhältnis zur Mutter noch mehr. Und als die Mutter erneut heiratete, wurde das Verhältnis mehr als kalt. Im Alter von 21 Jahren, nämlich im Jahr 1914, heiratet sie Raffaele Panzardi, gegen den Willen ihrer Mutter und ihres Stiefvaters. Die hatten nämlich geplant, sie mit einem anderen Mann zu verheiraten. An dem Polterabend der beiden brach der Kontakt zu ihrer Familie komplett ab. Aber nicht nur das. Leonarda und der Ehemann Raffaele wurden von ihrer Mutter mit einem Fluch belegt.
Wir sind in Italien und da ist jemand, die Seife kocht. Warum auch immer die Seife dunkel ist, das verstehe ich jetzt nicht so. Normal ist Seife ja hell. Ja, und die Frau hat ein schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern und wird an der Hochzeit von ihrer Mutter verflucht. Also das ist okay. mit den Selbstmordversuchen, Scherben essen, das ist auch ziemlich extrem.
Ja, das fand ich auch. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Information dazu aus einer Autobiografie habe, die sie selber geschrieben hat. Also ob das jetzt nur tatsächlich so drastisch war oder so passiert ist oder das weiß ich halt nicht.
Weil Scherben essen, da muss ja automatisch die Speiseröhre aufgeschnitten werden und dann hast du eine innere Verletzung und dann schnell eine Blutvergiftung.
Und wenn nicht das, dann kommen ja aber die Scherben zwangsläufig irgendwann ja auch wieder aus dem Körper raus und spätestens da müsste ja eigentlich irgendwas passieren. Aber gut.
Das kann Penaten-Babycreme doch alles wieder regeln.
Okay, also. Das Paar zog nach der Hochzeit nach Lauria. Lauria ist ein Dorf in der Provinz Potenza im Süden von Italien. In dem Dorf galt Leonarda als rebellisch und streitsuchend. Außerdem hielt sie sich nicht immer an die Gesetze, so dass sie 1927 ins Gefängnis musste wegen Betrugs. Nach Absitzen ihrer etwa 10-monatigen Gefängnisstrafe zog das junge Paar nach Lacedonia. Ihr Haus wurde dort allerdings 1930 von einem Erdbeben zerstört und die beiden zogen nach Correggio, einer größeren Stadt im Norden von Italien. Hier eröffnete Leonarda einen kleinen Bekleidungsladen. Sie hatte sich schnell einen guten Namen gemacht und in der neuen Heimat galt Leonarda als nett und freundlich. Außerdem bot sie ihre Hilfe als Heiratsvermittlerin und Wahrsagerin an. Da sie sich schon immer vermehrt für Mythologie, Hexerei und spirituelle Dinge interessierte. Das lag unter anderem natürlich an dem Fluch, den ihre Mutter ihr gegenüber ausgesprochen hatte, aber auch an einem Erlebnis bei einer Wahrsagerin, als sie noch eine junge Heranwachsende war. Die Wahrsagerin las damals aus Leonardas Händen und sagte ihr, dass sie sehe, dass sie heiraten und Kinder haben wird. Aber alle ihre Kinder werden sterben. Und so kam es auch. Ihre ersten 13 Schwangerschaften verliefen minder gesagt katastrophal. Dreimal erlitt sie eine Fehlgeburt und die anderen 10 Kinder starben noch als Säugling. Als Säugling bezeichnet man ein Baby übrigens bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs. Leonarda beschloss, die Sache in die Hand zu nehmen, da sie es nicht mehr verkraften würde, noch mehr Kinder zu verlieren. Sie befasste sich also noch mehr mit Magie und Hexerei. Nachdem sie dann einige Rituale durchgeführt hatte, bekam sie tatsächlich noch 4 Kinder, die alle überlebten. Und zwar 3 Söhne und eine Tochter. Dennoch hatte sie stets Angst, dass ihre Kinder doch noch ums Leben kommen könnten. Ihr Lieblingskind war ihr ältester Sohn Giuseppe. Das lag wahrscheinlich daran, dass es das erste Kind von ihr war, das überlebte und in das sie ihre ganze Hoffnung legte. Ihr Mann war mit der Zeit arbeitslos geworden. Und weil er sich unnütz fühlte und nicht wusste, wohin mit seiner Zeit, verfiel er dem Alkohol. Dieses Verhalten duldete Leonarda nicht. Sie schmiss ihn aus der gemeinsamen Wohnung und verweigerte ihm den Zutritt. Daraufhin verschwand ihr Mann spurlos. Von nun an war Leonarda also alleinerziehende Mutter. Sie arbeitete hart, um sich und ihre Kinder finanziell über Wasser halten zu können. Während dieser schweren Zeit brach in Deutschland der Zweite Weltkrieg aus. Wir befinden uns also wieder im Jahr 1939. Ihre Tochter Norma besuchte zu dieser Zeit eine Klosterschule. Die 2 jüngeren Söhne Bernardo und Biagio gingen aufs Gymnasium. Der älteste Sohn Giuseppe befand sich zu dieser Zeit in Mailand, wo er angefangen hat, Literatur zu studieren. Italien stand kurz davor, auch mit dem Militär in den Krieg zu ziehen. Leonarda hatte große Angst, dass Giuseppe vom Militär zum Wehrdienst eingezogen wurde und dort sterben würde, da die Wahrsagerin ihr ja damals gesagt hatte, dass alle ihre Kinder sterben werden. Der Gedanke, Giuseppe zu verlieren, ließ Leonarda keine Ruhe. Eines Nachts träumte sie von einer Prophezeiung, die ihr sagte, dass sie die Wahrsagung von ihren Kindern abwenden konnte, wenn sie stattdessen andere Menschen opfert.
Okay, wir haben eine Frau, die an Zauberei glaubt. Also ich halte das für Quatsch, ja, nur um das schon mal so erklärt zu haben. Okay, und dann die Ernsthaftigkeit ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen weg, wenn an der Hochzeit die Mutter zu ihr kommt und sie verflucht. Ja, also gut.
Ja, ich glaube, das ist, wenn du da so dich mit dem Thema beschäftigst, dann oder auch diese Wahrsagung, die sie von der Wahrsagerin hat aus der Hand lesen lassen und dass es tatsächlich so eingetreten ist in den ersten 13 Schwangerschaften. Ich sage ja immer, man muss dran glauben an sowas. Ne? Dann sieht man auch Dinge, den ja, Wahrsagungen entsprechen. Aber das ist natürlich schon krass, finde ich. Und ich glaube, das macht auch ganz viel.
Ja, also wenn dann tatsächlich mal sowas aus einer Wahrsagung passiert, dann ist ja auch ein leichtes, dass man dann rückschließt, dass alles andere, was gesagt wurde, auch wahr sein muss.
Ich glaube, dann bist du schon ganz tief in diesem Thema drin und dein Leben kreist ja auch darum. Außerdem hatte sie ja auch selber sich als Wahrsagerin angeboten auch, ne, weil sie da einfach, ja.
Dann ist man halt im Hokuspokus-Kreisel. Okay, also sie hat 13 Kinder verloren, 3, während sie schwanger war und 10 nach der Geburt, also im ersten Lebensjahr, also plötzlicher Kindstod, könnte man sagen. Das fällt ja da drunter, oder?
Also man konnte nicht sagen, das Kind ist jetzt gestorben, weil es das und das hatte. Ja, genau. Sind halt wirklich an diesem plötzlichen Kindstod, wo ja heutzutage auch noch keine, wo es heutzutage auch noch keine Begründung für gibt, warum das passiert. Ja, und ich glaube, das ist schon sehr belastend.
Wie alt ist der Sohn da? 1939?
Der Giuseppe? Der ist auf jeden Fall in Mailand am Studieren. Also denk, der wird so.
Ja, sie hat ja Angst, dass er eingezogen wird.
Anfang 20
also
wird er sein.
Muss er irgendwie schon mal älter als 18
vermutlich
sein.
Vermutlich, ja. Genau. Und jetzt hat sie ja von dieser Prophezeiung geträumt, wie sie halt von ihren Kindern das abwenden kann, dass ihre Kinder sterben. Genau. Ihre langjährige Freundin Faustina Setti bat Leonarda öfters mal um spirituelle Hilfe. Denn wir erinnern uns, Leonarda hatte ja nicht nur ein Bekleidungsgeschäft, sondern bot ja auch ihre Hilfe als Wahrsagerin und Heiratsvermittlerin an. Faustina war also mal wieder zu Besuch bei ihrer Freundin. Denn sie war mit 70 Jahren immer noch unverheiratet und erhoffte sich, dass Leonarda für sie einen Ehemann findet. Und genau das passierte auch. Bei einer spirituellen Sitzung erzählte Leonarda ihr, dass sie einen Mann in Pula ausfindig gemacht hatte, der bereit war, sie zu heiraten. Sie schlug ihrer Freundin vor, sie an diesen Ort zu begleiten und die beiden zusammenzubringen. Leonarda bat ihre Freundin, die Reiseplanung geheim zu halten, um das Ereignis nicht mit schlechten Schwingungen zu beeinflussen. Am Tag der geplanten Abreise trafen die beiden Frauen sich im Haus von Leonarda. Die beiden besprachen die letzten Details und Leonarda schlug vor, dass sie ja schon mal Briefe und Postkarten für die Verwandten und Bekannten vorbereiten können, um sie über das Vorhaben zu informieren. Da Faustina Analphabetin war, war sie auf Leonardas Hilfe angewiesen. Leonarda diktierte Faustina also Briefe und Postkarten. Faustina war froh, dass ihre Freundin sie so unterstützte. Als alle Briefe fertig geschrieben waren, legte Leonarda ihr die Schriftstücke zum Unterschreiben vor. Unter die Briefe schmuggelte sie auch ein Testament, in dem sie selber als Begünstigste eingetragen war, falls Faustina etwas zustoßen würde.
Ein Meisterstreich.
Damit unterschrieb Faustina ihr Todesurteil. Zur Abreise kam es nie. Kurz nachdem die Briefe und Postkarten fertiggeschrieben und das Testament unterschrieben war, betäubte Leonarda ihre Freundin mit einem Glas Wein, dem etwas Gift hinzugefügt wurde. Sie schleppte den betäubten Körper in einen Wandschrank und tötete Faustina mit einer Axt. Sie zerteilte die Leiche in 9 Teile und fing das Blut ihres Opfers auf. Die Briefe und Postkarten brachte sie zur Post, sodass die Bekannten und Verwandten in dem Glauben waren, dass Faustina in Pula ihre große Liebe gefunden hatte. Kannst du dir jetzt denken, was außer den 7 Kilo Natriumhydroxid im Topf war?
Gift? Vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Kann ja sein, dass sie versucht, die Leute mit der Seife zu vergiften.
Nein. Die Stücke, in die sie die Leiche geteilt hat.
Oh, ja gut, das ist kreativ, also ne?
Außerdem hatte sie ja das Blut des Opfers aufgefangen. Sie wartete, bis das Blut geronnen war. Dann trocknete sie das geronnene Blut im Ofen. Sie malte es anschließend und mischte es mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch, Eiern und Margarine.
Eine schöne Hochzeitstorte.
Und was kann man aus so einem Teig wohl machen?
Da kann man lecker backen.
Genau, jede Menge knusprige Kekse.
Sehr, sehr kreativ. Ja, 10 von 10 für Kreativität.
Und auch für Reste. Also man hat einfach alles verwertet. Heutzutage nennt man das nachhaltig. Leonarda fühlte eine gewisse Erleichterung und fühlte sich dem Ziel, ihre Kinder so vor dem Tod zu schützen, ein Stück näher. Allerdings keimte der Gedanke in ihrem Kopf auf, dass ein Menschenopfer wohl noch nicht genug sei.
Ja, müssen ja mal mindestens 4 werden, hat ja auch 4 Kinder.
Also wählte sie ein zweites Opfer aus. Das zweite Opfer war Francesca Soavi. Francesca war eine Freundin von Leonarda und Lehrerin. Bei einem Treffen der beiden Freundinnen erzählte Leonarda ihr, dass sie einen Posten als Leiterin einer Mädchenschule für sie voraussehe. Wie schon bei Faustina überzeugte sie ihre Freundin, dass sie sie auf der Reise begleiten würde. Auch hier bat Leonarda ihre Freundin, niemanden von dem Vorhaben zu erzählen, damit kein Neid oder Missgunst aufkam. Sie trafen sich also am 5. September 1940 bei Leonarda zur Abreise. Leonarda schlug Francesca schon mal vor, Briefe an die Verwandten zu verfassen, um sie über ihr Vorhaben zu informieren. Die Briefe würden sie dann verschicken, sobald sie ihr Ziel erreicht hatten. Francesca zahlte Leonarda 3000 Lire für ihre Hilfe. Nachdem alles soweit besprochen und die Briefe fertiggeschrieben waren, lud Leonarda ihre Freundin noch auf ein Glas Wein ein, der, wie du dir schon denken kannst, mit etwas Gift versehen war, sodass Francesca nach dem Glas Wein betäubt umfiel. Den Rest erledigte Leonarda wieder mit der Axt. Sie zerteilte den Körper, fing das Blut auf und verarbeitete Francesca, wie schon ihr erstes Opfer, zu Seife und Keksen.
Ja, handwerklich geschickt, die Frau. Und dann ja auch ganz schön stark. Also, wenn jemand zum Beispiel bewusstlos ist oder so und du den trägst, da wiegt der ja gefühlt mindestens das Doppelte.
Ja. Ich glaube auch, dass sie hat ja nicht gemordet aus Mordlust oder um zu morden, sondern sie hatte ja den Gedanken dabei, ihre Kinder zu schützen. Und vielleicht bringt das nochmal extra Kräfte in dir zum Vorschein.
Ja, ne? Klar. Ne? Gibt ja einige Geschichten, wo Mütter dann ihre Kinder aus einer Notsituation mit sehr viel Kraft herausbuxieren konnten.
Leonarda war sich nun sicher, dass sie einen weiteren Menschen opfern muss, um die Gefahr des Todes von ihren Kindern gänzlich abzuweisen.
Also der dritte Mord, ja.
Ihr drittes und letztes Opfer war die ehemalige Sopransängerin Virginia Cacioppo. Die etwas beleibtere Dame erzählte sie, dass sie eine Zukunft für sie in Florenz sehe. Und zwar als rechte Hand eines Theateragenten. Auch sie brachte sie dazu, das Vorhaben geheim zu halten. Der Tag der geplanten Abreise war der 30. September 1940. Virginia bezahlte die Dienste von Leonarda mit 50.000 Lire und ein paar wertvollen Schmuckstücken.
Ja, wissen wir ungefähr, wie viel Lire in D-Mark zu der Zeit waren oder in Euro?
Ist wie beim letzten Mal schwierig rauszufinden, weil die ja auch jetzt den Euro und dann muss es das ja, in Mark und in Euro und also das Opfer vorher hat ja 3.000 Lire bezahlt, was auch schon viel war. Und diesmal hat sie ja 50.000 Lire bekommen, aber die Virginia war ja auch Sopransängerin gewesen.
Ja, die hat die dicke Kohle.
Außerdem bekam sie noch wertvolle Schmuckstücke. Auch bei ihrem letzten Opfer wich sie nicht von ihrer Vorgehensweise ab. Sie betäubte sie, zerteilte sie mit einer Axt und verarbeitete sie zu Seifen und Kekse. Leonarda sagte später über ihr drittes Opfer, sie endete im Topf, wie die anderen zwei auch. Aber ihr Fleisch war fett und weiß. Als ich alles aufgelöst hatte, fügte ich eine Flasche Parfüm hinzu und kochte sie lange Zeit, bis ich eine sehr cremige Seife hatte. Ich verteilte die Seifestücke als Geschenk an Nachbarn und Bekannte. Auch die Kekse gelangen mir besser. Diese Frau war wirklich süß.
Ja, da merkt man, wie wichtig so Butter bzw. so Fett einfach fürs Backen ist, ne? Also, wenn man sowas vorhat, lieber die Dicken nehmen.
Aber es ist schon interessant, ne, wie man sowas dann sagen kann. Diese Frau war wirklich süß.
Ja gut, die Frau ist einerseits ziemlich rational, ja, durch die ganze Verarbeitung. Also, ne, zerhacken, Blut auslaufen lassen, Blut weiterverarbeiten, Leichenteile weiterverarbeiten. Ja, und dann, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich zynisch, dann noch anzufügen, dass sie süß war.
Allerdings, ja. Albertina Fanti, die Schwester des letzten Opfers, fing an, sich Sorgen über den Verbleib ihrer Schwester zu machen. Denn sie bekam keine Briefe mehr von ihr. Sie ging zur Polizei in Correggio und meldete ihre Schwester als vermisst. Mittlerweile waren auch die anderen beiden Damen als vermisst gemeldet. Die Polizei begann also mit der Suche nach den drei vermissten Frauen. Bei den Ermittlungen fiel auf, dass auf Leonardas Konto kurz vor den Vermisstenmeldungen größere Geldbeträge ihrer Freundin eingegangen waren. Aufgrund dieser Tatsache entschied sich die Polizei dazu, das Haus von Leonarda zu durchsuchen. Dabei fanden sie den Schmuck des letzten Opfers, woraufhin Leonarda festgenommen wurde. Leonarda legte ein umfassendes Geständnis ab. 1946 begann der Prozess gegen sie. Bei dem Verfahren kam immer wieder der Verdacht auf, dass ihr Sohn Giuseppe ihr dabei half, die Taten zu vertuschen. Es wurde vermutet, dass er die Briefe der Opfer in die jeweilige Stadt brachte, um sie dort an die Verwandten und Bekannten zu schicken. Leonarda bestritt das vor Gericht allerdings vehement, was ja auch aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Kinder schützen wollte, nachvollziehbar ist. Der Kriminalpsychologe Filippo Saporita war damit beauftragt, ein Gutachten über Leonarda zu erstellen. Er bestätigte der Angeklagten eine zumindest teilweise Unzurechnungsfähigkeit. Leonarda wurde daraufhin zu 30 Jahren Gefängnis und anschließend 3 Jahre in einer Psychiatrie verurteilt. Leonarda verbüßte allerdings nur 24 Jahre ihrer Strafe, da sie am 15. Oktober 1970 einen Schlaganfall erlitt, an dessen Folgen sie dann starb. Im Kriminalmuseum in Rom sind bis heute noch einige Dinge von Leonarda ausgestellt. Zum Beispiel der Topf, den sie nutzte, um ihre Opfer zu Seife zu verarbeiten, oder auch die Axt, die sie nutzte, um ihre Opfer zu töten.
Ja, da stellt sich mir als erst die Frage, leben die Kinder noch oder sind die jetzt tot?
Darüber habe ich auch nichts mehr gefunden, weil alle meine Informationen, die ich über diese Frau habe, sind aus der Autobiografie. Genau.
Ja, da kann man ja einiges auslassen oder anders beschreiben in einer Autobiografie. Ja.
Aber das ist eine der die bekannteste Serienmörderin aus Italien. Und man hat die auch die Seifenmacherin von Correggio genannt.
Ja, okay. Also ich kannte die jetzt nicht. Also auch den Tathergang nicht. Ja, weil ich so aus Italien kenne, ist leckeres Essen halt, ne? Aber keine Kekse. Also. Aber die Kreativität ist schon beeindruckend. Ja, sonst ist natürlich noch spannend, dass sie nur vermindert schuldfähig ist, beziehungsweise das so festgestellt wurde. Das ist natürlich ein bisschen, ja, glaubst du an den Hokuspokus, zack, bist du vermindert schuldfähig oder sowas. Also,
ja. Ich habe mich auch gefragt, wie haben sich wohl die Nachbarn und Bekannten gefühlt, die sich mit der Seife gewaschen und die Kekse gegessen haben. Und ich fand's auch interessant, dass sie selber und auch ihre Kinder diese Kekse gegessen haben, obwohl sie ja wusste, was da drin verarbeitet
ist. Ja, einmal Qualitätsmanagement, man muss ja prüfen, ob es auch schmeckt, ne?
Oder ob sie dachte, dass das noch mit zur Heilung der ja, Prophezeiung führt, wenn man dann diesen Mensch sich einverleibt. Also, ich weiß, stell dir vor, du kriegst Seife geschenkt.
Ja, ist halt eine abstrakte Art von Kannibalismus, ne?
Ja, ja. Und stell dir vor, du kriegst Seife geschenkt, du wäschst dich damit, ne? Klar. Ja,
kann Spuren von Menschenteilen enthalten.
Ja, und du erfährst einfach Jahre später, dass einfach ein Mensch verkocht wurde zu dieser Seife. Ich meine, du kannst es ja nicht mehr rückgängig machen, das ist ja...
Ja gut, Seife würde mich tatsächlich weniger stören. Die Kekse, finde ich. Also ich hätte, glaube ich, dann ein ganz komisches Verhältnis zu Keksen. Ja, stell es mal vor, die Weihnachtszeit ist voll für den Sack, weil du keinen Bock mehr auf Kekse hast. Ja, toll.
Oh Gott, ja. Aber ich fand's echt... Also ich fand auch, die Frau war eigentlich sehr die kreativste, die wir bis jetzt hatten.
Ja, definitiv.
Und auch so der Hintergrund, warum sie gemordet hat, war ja diesmal auch eigentlich ganz uneigennützig. Also sie hat ja in ihrem Verständnis für das Wohl ihrer Kinder gemordet.
Ja gut, ist ja auch ein Eigennutz.
Ja, damit sie nicht, ja, aber... Ne, die anderen waren ja wirklich...
Wenn es dir schlecht geht, dann würde ich dir auch helfen. Also, ne...
Damit ich dich nicht voll weine oder was.
Ja. Ist ja trotzdem Eigennutz. Aber gut, dass wir jetzt doch keinen Wein hatten, sonst nicht, dass ihr komisch wird. Ne?
Ja.
Lasst eure Getränke nicht offen stehen, auch nicht bei der Familie.
Und passt auf, wenn jemand einen großen Topf und 7 Kilo Natriumhydroxid zu Hause hat.
Aber was ist denn Natrium?
Man nennt das auch Eznatron. Das ist das, was du brauchst, um einfach dieser Grundstoff, den du brauchst, um Seife herzustellen. Alles andere, was dazukommt, sind Duftstoffe oder Öle oder so. Aber das ist dieser Grundstoff, den du für Seife brauchst.
Wahrscheinlich dann für die Festigkeit oder so. Dann weiß ich ja jetzt wenigstens, warum die Seife dunkel ist, ne? Wenn da halt irgendwie Menschen drin sind. Schwarzbier.
Lecker, 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 lecker.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Thank you.